Sind wir schon da? Gestern sind wir mit einigen Freunden für einen Tagesausflug aus der Stadt herausgefahren. Und als wir losgefahren sind, hat eines meiner Kinder gefragt, wohin fahren wir? Ein anderes hat gefragt, sind wir schon da? Ich habe ihnen gesagt, wohin wir fahren. Ich habe ihnen gesagt, dass wir noch nicht da sind, aber dass wir unterwegs sind. Einige Minuten später kamen die gleichen Fragen wieder. Papa, wohin fahren wir? Und sind wir schon da? Als Menschen wollen wir immer wissen, wohin wir gehen und wie lange es dauern wird, bis wir ankommen. Wir wollen auch wissen, wie wir dorthin kommen. Letzte Woche haben wir Kapitel 13 im Johannesevangelium betrachtet, als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Und am Ende von Johannes Kapitel 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass er sie verlassen wird. Das löst viele Fragen bei den Jüngern aus. Warum, wann, wohin? Wie wir heute sehen werden. Weist Jesus ihre Fragen nicht zurück. Er nimmt ihre Fragen ernst und gibt ihnen Antworten. Und all die Jahre später haben wir immer noch die gleichen Fragen. Wir können entmutigt werden. Und wir fragen Gott, wie lange noch? Ist das der richtige Weg? Warum passieren mir diese Dinge? Und die Antworten, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, sind die gleichen Antworten, die uns ermutigen sollen, wenn wir uns unseren Problemen und Kämpfen im Leben stellen. Was sind also Jesu Antworten auf unsere dringendsten Fragen? Genau das möchte ich mir heute Morgen mit euch anschauen. Also schlagt bitte in euren Bibeln Johannes 13 auf. Vers 36. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Die Frage von Petrus ist, wohin gehst du, Jesus? Einige Verse zuvor hat Jesus den Jüngern bereits gesagt, dass sie dorthin, wohin er geht, nicht kommen können. Die Jünger verstehen es noch nicht, aber Jesus spricht vom Kreuz. Er wird am Kreuz für die Sünden der Welt sterben, aber 3 Tage später in Herrlichkeit auferstehen. Jesus sagt Petrus, dass es für ihn noch nicht an der Zeit ist, aber irgendwann wird auch Petrus den Tod erfahren. 37 sagte Petrus zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. 38 antwortete Jesus, willst du dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Die 2. Frage von Petrus ist, warum? Warum kann ich nicht mit dir gehen? Warum muss ich warten? Herr, ich würde alles für dich tun. Ich würde sogar für dich sterben. Wie ich letzten Sonntag gesagt habe, man muss das Herz von Petrus einfach lieben. Im Guten wie im Schlechten führt Petrus mit seinem Herzen. Er liebt Jesus. Manchmal führt das zu unüberlegten Handlungen, aber man muss seine Leidenschaft bewundern. Und er sagt zu Jesus, Herr, ich würde alles für dich tun, ich würde sogar für dich sterben. Jesus beantwortet seine Frage mit einer Gegenfrage. Wirst du wirklich für mich sterben? Und die Wahrheit ist, Petrus wird für Jesus sterben, aber das wird diese Woche nicht geschehen. Es wird über 30 Jahre später geschehen. Aber Jesus demütigt Petrus, indem er sagt, Oh, du würdest für mich sterben, du wirst mich 3-mal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Mit anderen Worten, noch bevor morgen die Sonne aufgeht, wirst du verleugnen, dass du mich überhaupt kennst. Und wir wissen aus den Evangelien, dass das wahr ist. Petrus verleugnet Jesus 2-mal gegenüber dem Dienstmädchen. Und als die Menge Petrus noch einmal fragt, sagt er, ich kenne diesen Mann nicht, bezogen auf Jesus. Und dann krähte der Hahn, und Petrus weinte. Petrus war selbstbewusst. Er dachte, er würde die Prüfung mit Bestnote bestehen. Aber am Ende bestand er die Prüfung nicht. Er verleugnete Jesus 3-mal. Einer meiner Lieblingskomiker hat einmal gesagt, dass Schmerz Wissen ist, das hereinstürmt, um eine Lücke zu füllen. Schmerz ist Wissen, das hereinstürmt, um eine Lücke zu füllen. Er sagt, stell dir vor, du bist in einem dunklen Raum und stößt dir den Zeh an einem Möbelstück. Während der Schmerz deinen Körper durchdringt, kommt auch das Wissen, oh, da stand ein Möbelstück. Uff, sollte mir merken, dass es dort steht, damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Schmerz ist Wissen, das hereinstürmt, um eine Lücke zu füllen.
Du wusstest im Dunkeln nicht, dass dort ein Möbelstück war, aber dank des Schmerzes weißt du es jetzt. Petrus dachte, er sei bereit, für Jesus zu sterben. Er war selbstbewusst. Aber die Ereignisse jener Nacht, als er Jesus dreimal verleugnete, zeigten, dass da eine Lücke in seinem Wissen war, zwischen dem, für den er sich hielt, und dem, der er tatsächlich war. Und das war eine schmerzhafte Lektion für Petrus.
Aber Petrus entschied sich, daraus zu lernen. Er ließ nicht zu, dass die Fehler jener Nacht ihn definierten. Es war nicht das Ende seiner Geschichte. Es war der Anfang seiner Geschichte. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, kam er zu Petrus und stellte ihn wieder her. Er hob ihn auf. Er sagte, ich bin noch nicht fertig mit dir. Und Petrus wurde zu einer der Säulen der frühen Kirche. Nicht bestandene Prüfungen können dir wichtige Lektionen lehren. Wenn du dich entscheidest, daraus zu lernen und daran zu wachsen. Ich war 19 Jahre alt, als ich zur Universität ging. Ich war erst vor kurzem gläubig geworden. Aber ich dachte, ich sei bereit und reif genug, um auf mich selbst aufzupassen. Also zog ich an diese Universität. Und ich kannte dort niemanden. Ich wohnte mit drei Jungs zusammen, die gerne feierten. Und in den ersten paar Monaten war ich stark. Ich blieb standhaft. In unserer Wohnung gab es Partys, aber ich machte nicht mit.
Aber dann hatte ich an einem ohnehin schon enttäuschenden Tag inmitten einer ebenso enttäuschenden Woche einen Rückschlag. Und als ich nach Hause kam, fand bereits eine Party in unserer Wohnung statt. Und in einem Moment der Schwäche schloss ich mich ihnen schließlich an. Aus diesem Tag wurde eine Woche, aus der Woche ein Monat, aus dem Monat ein Semester. Meine Noten in der Schule waren schlecht und ich war unglücklich. Die Jungs, mit denen ich zusammen wohnte, waren nett, aber wir waren keine wirklichen Freunde und ich wusste, dass meine Entscheidungen und mein Lebensstil dem Herrn nicht gefielen. Ich hatte die Prüfung nicht bestanden, sagen wir es so. Aber ich habe aus dieser Erfahrung auch etwas sehr Wichtiges gelernt. Ich war noch kein reifer genug Gläubiger, um ganz allein zurechtzukommen. Ich brauchte Freunde um mich, die mich auf Christus hinweisen. Und das brachte mich dazu, an die Universität in der Nähe meines Zuhauses zu wechseln. Zurück zu meinen christlichen Freunden, die mich unterstützten und mir halfen, und dank dieser Entscheidung bin ich heute hier bei euch. Nicht bestandene Prüfungen können dir wichtige Lektionen lehren, wenn du dich entscheidest, daraus zu lernen und daran zu wachsen.
Vielleicht hast du vor kurzem diese Lücke in deinem Leben bemerkt, zwischen der Person, die du dachtest zu sein, und der Person, die du tatsächlich bist. Die Lücke zwischen Herr, ich will für dich sterben, und ich kenne diesen Mann nicht, wie wir es bei Petrus gesehen haben. Du bist nicht so stark, wie du dachtest. Du kannst kaum glauben, dass du einige Entscheidungen getroffen hast, die du getroffen hast. Du dachtest, du hättest das Zeug dazu. Du fragst dich, wie bin ich an diesen Punkt gekommen? Und das tut weh. Es ist schmerzhaft. Aber es ist nicht das Ende deiner Geschichte. Gott versucht, dir etwas beizubringen. Wirst du zuhören? Wirst du daran wachsen? Wirst du lernen? 14,1 Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Jesus kennt die Situation. Die Jünger sind entmutigt. Judas hat sie gerade verlassen. Jesus hat Petrus gesagt, dass er ihn verleugnen wird, und Jesus hat den Jüngern gesagt, dass er sie verlassen wird, als er sich auf den Weg zum Kreuz macht. Die Jünger sind traurig. Ihre Herzen sind beunruhigt. Jesus war ihr Freund, ihr Mentor, ihr Lehrer, ihr Wundertäter. Sie hatten gesehen, wie Jesus unglaubliche Dinge tat, aber sie verbrachten auch Zeit mit Jesus beim gemeinsamen Essen und beim Gehen mit ihm. Und nun sagt Jesus ihnen, dass er sie verlassen wird, dass er sie verlassen muss, um Gottes Plan für sein Leben zu erfüllen. Natürlich waren die Jünger entmutigt, natürlich waren sie verwirrt, natürlich fiel es ihnen schwer, diese Information zu begreifen. Und wie ermutigt Jesus sie? Wie hebt Jesus ihre Stimmung? Wie tröstet Jesus sie? Er sagt ihnen, dass sie glauben sollen. Er sagt ihnen, dass sie, so wie sie an Gott glauben, auch an ihn glauben sollen. Natürlich ist Jesus Gott, aber die Jünger sind noch dabei, das immer mehr zu verstehen und zu glauben. Jesus sagt, vertraut mir. Ich habe euch gerade schwierige Nachrichten mitgeteilt, aber vertraut mir. Und Jesus beginnt, ihnen und uns ein Bild vom Himmel zu geben. Und dann erzählt er ihnen vom Himmel. 2.
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich hingehe, um euch einen Platz vorzubereiten? 3. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz bereite, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 4. Und ihr kennt den Weg dorthin, wo ich hingehe. Jesus beschreibt ein Zuhause. Er sagt, dass es im Haus seines Vaters viele Wohnungen gibt. Und diese Wohnungen sind für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Das ist kein Hotel mit irgendwelchen Zimmern, die für irgendwen sein könnten. Nein, das ist ein Zuhause. Jesus sagt, dass er für sie eine Wohnung vorbereitet hat, und wenn er wiederkommt, wird er seine Jünger und alle, die an ihn glauben, zu diesen Plätzen bringen, die er für sie vorbereitet hat, wo auch Jesus selbst sein wird.
Natürlich spricht Jesus hier in Johannes 14 ein wenig in Bildern über den Himmel, aber die Wahrheit bleibt. Jesus sagt seinen Jüngern und er sagt uns, dass wir nicht einfach nur Gäste in einem Hotel sind, in dem jedes Zimmer gleich ist und alles kalt und unpersönlich wirkt. So ist der Himmel nicht. Der Himmel ist wie nach Hause kommen. Nach Hause kommen in ein Haus, in dem es ein Zimmer mit deinem Namen gibt. Ein Zimmer, das speziell für dich vorbereitet wurde, wo Jesus selbst uns in dieses Zimmer führt und uns zeigt, wie es ein Ort ist, der genau für dich bereitet wurde. So ist der Himmel. So hat Jesus es beschrieben. Manchmal wird die Vorstellung der Menschen vom Eintritt in den Himmel mehr durch Filme oder Bücher geprägt als durch die Bibel. Deshalb stellen sich manche Menschen den Eintritt in den Himmel wie den Versuch vor, in einen Nachtclub zu kommen, so wie auf diesem Bild. Sie stellen sich eine lange Schlange vor und alle sind nervös, weil sie nicht sicher sind, ob sie hineingelassen werden. In der Zwischenzeit gehen diese VIPs immer wieder nach vorne und kommen hinein. Schließlich bist du an der Reihe und sprichst mit dem Türsteher. Er lächelt nicht, er begrüßt dich nicht. Er fragt dich nur nach deinem Namen und beginnt auf seiner Liste zu suchen. Und du bist dir nicht sicher, ob du hineinkommst oder nicht. So stellen sich manche Leute den Eintritt in den Himmel vor, vielleicht denken sogar manche Christen so. Es gibt immer eine Schlange wartender Menschen. Es ist nichts Persönliches und es ist definitiv nicht warm und einladend. Aber das ist nicht das Bild, das wir hier in Johannes 14 sehen. Jesus spricht nicht davon, dass es eine lange Warteschlange gibt. Jesus sagt nicht, dass seine Gläubigen nervös sein werden. Jesus sagt nicht, dass seine Jünger ängstlich fragen werden, ich frage mich, ob ich hineinkommen werde. Nein, das ist überhaupt nicht das Bild. Das Bild vom Himmel ist, dass Jesus dich persönlich in sein Haus bringt, dich persönlich an den Ort bringt, den er für dich vorbereitet hat, damit du und ich für immer bei ihm sein können. Es gibt keine Mittelsmänner. Es gibt keinen Empfangstresen, zu dem du zuerst gehen musst. Es ist kein kaltes Hotel, sondern ein warmes Zuhause voller Liebe und tiefer Beziehungen. In diesem Haus gibt es keine Angst, keine Sorgen. Es ist warm und persönlich. Die Jünger waren entmutigt, aber Jesus erinnerte sie daran, dass dieses Leben nicht alles ist, was es gibt, sondern dass wir eine zukünftige Hoffnung haben, die weit besser ist, als wir es uns je vorstellen könnten. Jesus sagte ihnen, dass er sich tief um sie sorgt, so sehr, dass er im Haus seines Vaters einen Platz für sie vorbereitet. Jesus erinnerte sie an den Himmel, um sie zu ermutigen. Und ich denke, der Himmel soll auch für uns eine Ermutigung sein, wenn wir den Unsicherheiten des Lebens begegnen. Diese Welt kann uns ins Gesicht schlagen. Diese Welt kann dein Herz brechen. Das Leid, der Schmerz, oft kann es sich fast unerträglich anfühlen. Aber Jesus sagt zu uns, glaube mir, vertraue mir, ich habe dich nicht vergessen. Ich komme zurück, um dich zu holen. Ich komme, um dich nach Hause zu bringen. Ich habe einen besonderen Platz nur für dich. Und wir können für immer zusammen sein. Die Reservierung ist gebucht. Es gibt ein Zimmer mit deinem Namen darauf. Es wird nicht storniert werden. Vielleicht weißt du nicht, wo du nächsten Monat wohnen wirst. Vielleicht weißt du nicht, wo du nächstes Jahr wohnen wirst. Aber du kannst wissen, wo du für immer wohnen wirst. Man sagt, zu Hause ist, wo das Herz ist. Und du solltest immer daran denken, dass der Himmel dein wahres Zuhause ist, weil Jesus dort ist. Der Himmel ist der Himmel, weil Gott dort wohnt.
und er hat einen Platz vorbereitet, nur für dich. Ist das nicht unglaublich? Aber die Jünger haben trotzdem noch Fragen.
5. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen?
Thomas hat 2 Fragen. Wo und wie? Jesus sagte im Vers 4, dass sie wissen, wohin er geht, aber Thomas sagt, ich weiß nicht, wohin du gehst. Wie kann ich es wissen? Wie wir letzte Woche gesehen haben, spricht Jesus oft bildlich, aber die Jünger verstehen ihn wörtlich. Wir haben den Vorteil der Zeit. Wir können vollständig verstehen, was Jesus gemeint hat, weil wir auf dieser Seite seines Todes und seiner Auferstehung stehen. Aber die Jünger sind in ihrem Verständnis von allem noch begrenzt. Mit der Zeit werden sie es besser verstehen. Aber Jesus antwortet ihnen dennoch, und in Vers 6 sagt Jesus eines der provokativsten Dinge, die er je auf Erden gesagt hat.
6. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 7. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Thomas fragte, wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus ist der Weg zum Himmel. Jesus ist der Weg zu Gott. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch ihn.
Vielleicht haben Sie schon einmal von dem Glaubenssystem namens Universalismus gehört. Im Grunde genommen ist es die Idee, dass jeder in den Himmel kommt, unabhängig davon, was oder an wen man glaubt. Das ist die Vorstellung hinter dem Sprichwort, alle Wege führen auf den Gipfel des Berges. Es bedeutet, dass es eigentlich egal ist, was man glaubt, denn am Ende wird es für alle gut ausgehen. Auch wenn das nett klingt, werden Sie diese Idee nicht in der Bibel finden. Denn es ist Gott wichtig, wen Sie anbeten. Es ist Gott nicht egal. In den 10 Geboten sagte Gott, dass du keine anderen Götter neben ihm haben sollst. Und Jesus sagt, dass er der Weg zum Himmel ist. Jesus ist der Weg zu Gott. Er ist nicht ein Weg, als ob es noch andere Wege gäbe, sondern er ist der Weg. Das Heil ist in keinem anderen Namen zu finden. Es gibt viele Religionen in der Welt. Es gibt viele Glaubenssysteme. Es gibt viele Weltanschauungen. Aber nur weil es viele Religionen gibt, heißt das nicht, dass sie alle gleich sind. Und es heißt auch nicht, dass nicht eine von ihnen die Wahrheit ist.
Jemand könnte Jesu Worte hören und sagen, das ist intolerant. Wie kann Jesus behaupten, der einzige Weg zum Himmel zu sein? Aber es ist nicht intolerant, wenn es wahr ist. Und tatsächlich ist es liebevoll, dass Jesus den Weg zu Gott nicht versteckt, sondern dass er den Menschen offen sagt, wie sie zu Gott kommen können. Diese Woche hat die Fußballsaison unseres Sohnes wieder begonnen, was bedeutet, dass er 3-mal in der Woche abends Training hat. Das Training ist auf der anderen Seite der Stadt, also ist es praktischer, wenn er die Straßenbahn nimmt und mittlerweile ist er alt genug, dass wir denken, er kann das schaffen. Es kommen viele Straßenbahnen an dieser Haltestelle vorbei. Glaubst du, ich habe ihm gesagt, es ist egal, welche Straßenbahn du nimmst, alle Straßenbahnen bringen dich zum Fußballtraining? Natürlich nicht. Am ersten Tag bin ich mit ihm gefahren, habe ihm alles erklärt und gezeigt, was er machen muss. Am zweiten Tag hat meine Frau ihn führen lassen, während sie ihm gefolgt ist, und am Freitag ist er alleine gefahren. Und von dieser Haltestelle aus gibt es nur eine Straßenbahn, die ihn zu seinem Fußballtraining bringt. Die Straßenbahn Nummer 5.
Und so habe ich ihn die ganze Woche gefragt. Welche Straßenbahn bringt dich zum Training? Welche Straßenbahn bringt dich zum Training? Welche Straßenbahn bringt dich zum Training? Es gibt nur eine Antwort, Nummer 5. Es gibt viele verschiedene Straßenbahnen, die an dieser Haltestelle vorbeikommen, aber nur eine bringt ihn dorthin, wo er hin möchte. Die anderen Straßenbahnen würden ihn in viele andere Richtungen bringen. Jesus kam nicht und sagte, dass er ein Weg sei, sondern dass er der einzige Weg zu Gott ist. Es geht nur durch ihn. Und er ist nicht nur der Weg, er ist auch die Wahrheit. Jesus ist nicht einfach nur für die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Heute leben wir in einer Welt voller Verwirrung. In einer Welt, in der die Menschen nicht wissen, wem sie vertrauen können. Die Menschen haben weniger Vertrauen in Institutionen.
Die Menschen haben weniger Vertrauen in die Medien. Die Menschen haben weniger Vertrauen in Personen mit Macht.
Es wird gesagt, dass wir in einem postfaktischen Zeitalter leben. Und damit ist gemeint, dass für manche Menschen heutzutage die Fakten keine Rolle mehr spielen. Früher konnten zwei Menschen über ein Thema diskutieren. Aber letztendlich setzten sich die Fakten durch. In unserer heutigen Welt gibt es Menschen, die die Fakten einfach ignorieren. Sie ignorieren die Wahrheit.
Aber Jesus kommt und sagt nicht nur, dass ihr die Wahrheit über ihn erkennen werdet und dass diese Wahrheit euch frei machen wird.
Jesus sagt vielmehr, dass er die Wahrheit ist. Nicht nur könnt ihr ihm vertrauen, sondern er ist die Wahrheit in Person. Ihr könnt euer Leben auf ihm aufbauen. Jesus sagte einmal, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, wird einem klugen Mann gleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Regen fiel herab, und die Wasserströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. In einer Welt voller Verwirrung sagt Jesus, ihr könnt mir vertrauen. Ihr könnt euer Leben auf mir aufbauen. Wenn ihr auf mich hört und mir gehorcht, wird euer Fundament stehen, wenn die Stürme des Lebens kommen. Der Regen wird fallen, der Wind wird wehen, aber euer Haus wird nicht einstürzen, denn es ist auf Jesus gebaut.
Jesus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Johannes 3,16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel sagt, dass die Sünde den Tod und die Trennung von Gott brachte. Jesus kam nicht nur, um für deine Sünden zu sterben, sondern um dir das Leben in Fülle zu geben, das nur er schenken kann. Wir waren tot in unseren Übertretungen, aber Gott hat uns in Christus lebendig gemacht. Normalerweise, wenn wir Vers 6 lesen, sprechen wir über die Einzigartigkeit von Jesus Christus, aus all den Gründen, die ich eben genannt habe. Und das stimmt auch. Aber als ich in der vergangenen Woche über Vers 6 nachdachte, glaube ich nicht, dass es nur ein Vers für apologetische Diskussionen und Debatten ist. Ich denke, es soll uns auch ein ermutigender Vers sein. Vielleicht passiert es dir manchmal. Wenn du irgendwohin gehst und das Gefühl hast, dich vielleicht verlaufen zu haben, dann nimmst du dein Handy heraus, um die Route zu überprüfen. Du öffnest Google Maps, um zu schauen, wo du dich in Bezug auf dein Ziel befindest.
Und es ist immer ein großartiges Gefühl, diesen blauen Punkt auf der blauen Linie zu deinem Ziel zu sehen. Es ist ein wunderbares Gefühl zu wissen, dass du nicht verloren bist, sondern dass du auf dem richtigen Weg zu deinem Ziel bist. Es ist ermutigend zu wissen, dass du in die richtige Richtung gehst. Lass mich dich heute Morgen ermutigen. Wenn du deine Hoffnung und dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast, bist du auf dem richtigen Weg. Er ist der Weg. Er ist der gute Hirte. Du mangelst an nichts. Er hat einen Zweck und einen Plan für dein Leben.
Es mag sich manchmal so anfühlen, als würde sich dein blauer Punkt kreuz und quer über die Karte bewegen. Aber wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du vertrauen, dass er dich in die richtige Richtung führt. Du kannst darauf vertrauen, dass du, egal wohin der blaue Punkt deines Lebens auf der Karte geht, auf dem richtigen Weg in Jesus Christus bist. Er ist das Leben, er ist die Wahrheit und er ist der Weg.
8. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns.
Philippus stellt hier keine Frage, aber seine Bemerkung zeigt, dass er noch immer nicht alles vollständig verstanden hat.
Jesus hatte gerade erklärt, dass er der Weg zu Gott, dem Vater, ist, aber Philippus überspringt anscheinend, was Jesus gesagt hat, und sagt, Jesus zeige uns Gott, den Vater, und das ist genug.
Vielleicht wollte Philippus, dass Jesus ihnen eine sichtbare Erscheinung Gottes zeigt, wie den brennenden Dornbusch für Mose oder wie das Flüstern für Elia in der Höhle.
Wenn sie nur ein Zeichen sehen könnten, dann wären sie zufrieden.
Das würde ihnen genügen. 9. Jesus sagte zu ihm, so lange bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus.
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.
Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater?
10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist?
Die Worte, die ich zu euch sage,
spreche ich nicht aus mir selbst,
sondern der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke.
Jesus sagt zu Philippus,
wir sind jetzt seit 3 Jahren zusammen, aber du verstehst immer noch nicht. Jesus macht deutlich, dass du keinen brennenden Dornbusch oder ein Flüstern in der Höhle brauchst, denn du hast mich gesehen, du hast Zeit mit mir verbracht, du hast die mächtigen Werke gesehen, die ich getan habe, du hast Gott, den Vater, durch mich wirken sehen. Mit anderen Worten sagt Jesus, du hast mich gesehen, also hast du Gott am Werk gesehen. Gott, der Vater, wohnt in Jesus und Jesus wohnt in ihm. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Alle Autorität im Himmel und auf Erden ist ihm gegeben. Die Bibel sagt, dass es nur einen Gott gibt, aber dass dieser Gott in 3 Personen existiert. Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist. Sie sind 1 im Wesen und 1 in der Substanz, aber sie sind voneinander unterschieden. Ich denke, diese Verse bringen beides gut zum Ausdruck. Jesus ist nicht Gott der Vater, aber Jesus ist Gott. Und du musst irgendwie damit umgehen.
Der Autor C.S. Lewis sagte einmal berühmterweise, dass man nicht behaupten könne, Jesus sei ein guter Lehrer gewesen, aber nicht Gott im Fleisch. Man kann nicht sagen, Jesus sei ein netter Lehrer gewesen, der einige weise Dinge gesagt hat, aber zugleich behaupten, er sei nicht Gott gewesen. Warum? Weil Jesus in Versen wie diesem für sich in Anspruch nimmt, Gott zu sein. Lewis sagte, dass man sich deshalb entscheiden müsse, was man über Jesus glaubt. Entweder war er ein Lügner, ein Verrückter oder der Herr. Entweder hat er gelogen, als er sagte, dass er Gott ist. Oder Jesus war ein Verrückter und wahnsinnig, als er diese Dinge gesagt hat. Oder Jesus ist tatsächlich der Herr. Er ist der, der er sagte, dass er ist. Wenn du also diese Verse aus Johannes 14 liest, in welche Kategorie ordnest du Jesus ein? Lügt er? Ist er verrückt? Oder ist er der Herr? Für wen hältst du ihn? Du kannst Jesus gegenüber nicht neutral sein. Was glaubst du?
11. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus sagt, glaubt an das, was ich sage. Ich wohne im Vater, und der Vater wohnt in mir. Aber wenn ihr das nicht verstehen könnt, denkt an das, was ich getan habe. Glaubt an das, was ihr mich habt tun sehen. Philippus und wahrscheinlich auch die anderen Jünger hatten Schwierigkeiten, das alles zu begreifen. Jesus sieht das und sagt, okay, wenn ihr das jetzt noch nicht verstehen könnt, denkt an die Werke, die ihr mich habt tun sehen. Denkt daran, als ich die 5000 Menschen und die 4000 Menschen gespeist habe. Denkt daran, als ich Lazarus von den Toten auferweckt habe. Denkt daran, als ich das Wasser in Wein verwandelt habe. Aber dann erhöht Jesus in Vers 12 den Einsatz, als er sagt, dass diejenigen, die an ihn glauben, noch größere Dinge tun werden, wenn er geht.
Nun könntest du fragen, wie kann man die Wunder von Jesus übertreffen? Wie kann man das Gehen auf dem Wasser übertreffen? Wie kann man die Auferstehung übertreffen? Ich glaube nicht, dass Jesus davon spricht, spektakulärere Dinge zu tun als er, als wäre es ein Wettstreit. Ich denke, Jesus sagt, dass die Jünger und die Kirche größere Dinge in Umfang und Ausmaß tun werden. Jesus lehrte und wirkte hauptsächlich im Gebiet Israels, aber die Jünger würden seine Botschaft zu den Heiden bringen. Im ganzen Römischen Reich und schließlich bis an die Enden der Erde. Jesus investierte hauptsächlich in die 12 Jünger, aber als der Heilige Geist kam, wurden an einem einzigen Tag 3000 Menschen hinzugefügt. Und wir setzen diese großen Werke auch heute noch fort, die Gott im Voraus für dich vorbereitet hat. Wir tun es durch die Kraft des Heiligen Geistes und wir tun es im Namen Jesu. Letzte Verse. 13. Und was immer ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. 14. Wenn ihr mich um etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Es ist hilfreich, diese Verse im Zusammenhang von Johannes 14 zu lesen. Typischerweise werden diese Verse isoliert gelesen. Jemand zitiert Vers 14 und sagt, was auch immer du in Jesu Namen bittest, das wird Gott tun. Das hat Jesus zwar gesagt, aber es ist wichtig, den Zusammenhang zu beachten. Jesus beschreibt hier seinen Jüngern seine gottgegebene Autorität. Außerhalb dieses Zusammenhangs könnte man diesen Vers lesen und denken, Gott gibt mir alles, was ich will, solange ich sage, in Jesu Namen. Als ob dies eine Art magische Formel wäre. Ich sage, was ich will, plus Jesu Name equals Gott gibt es mir. Aber ist das wirklich das, was Jesus hier sagt? Gibt er uns eine magische Formel? Gibt er uns eine Art Gebetsverstärker? Wenn ich bete, Herr, schenk mir einen nagelneuen Lamborghini, in Jesu Namen, bedeutet das, dass Gott verpflichtet ist, mir das zu geben? Darum geht es hier nicht. Jesus gibt uns keine Zauberworte, um unsere Gebete zu verstärken. Damals war Jesus ein ziemlich geläufiger Name. Es gibt also nichts Magisches an dieser Buchstabenkombination. Ganz egal, wie oft man sie sagt.
Jesus sagte, was immer ihr in meinem Namen bittet, wenn wir im Namen Jesu beten, erinnern wir uns an seinen Charakter und seine Natur. Wenn wir im Namen Jesu beten, denken wir an seine vom Vater gegebene Autorität. Wenn wir im Namen Jesu beten, dann damit er verherrlicht werde. Mit anderen Worten, wenn wir im Namen Jesu beten, denken wir an alles, was Jesus ist und wofür er steht, seine Güte, seine Gnade, seine Weisheit und seinen Willen. Persönlich beende ich meine Gebete gerne mit den Worten in Jesu Namen Amen. Warum? Ist es, weil ich in Jesu Namen hinzufügen muss, damit Gott alle meine Gebete erhört? Nein, ich beende meine Gebete gerne mit in Jesu Namen, um damit auszudrücken, Gott, du hast all mein Lob und alle meine Bitten gehört. Ich lege sie dir demütig vor, im Wissen, dass du weißt, was das Beste für mich ist. Du bist ein guter Vater. Du hast deinen Sohn für mich sterben lassen, damit ich leben darf. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Sei verherrlicht. Amen. Wie ein Autor sagt, Gebet im Namen Jesu im Einklang mit seinem Willen wird erhört werden, und wenn diese Antwort kommt, wird Gott verherrlicht. In diesen Versen sagt uns Jesus also, wohin wir gehen, dass wir ein Zuhause im Himmel haben, das auf uns wartet. In diesen Versen sagt uns Jesus auch, wie wir dorthin gelangen, durch Glauben und Vertrauen auf ihn. Aber in diesen Versen beantwortet Jesus nicht die Frage, wann? Wann werden wir dort ankommen? Wann kommt er zurück? Oft ist das unsere größte Frage, wann? Es wurden Studien durchgeführt, die zeigen, dass Menschen geduldiger warten, wenn sie wissen, wie lange sie warten müssen. Wenn zum Beispiel ein Zug verspätet ist, aber die Leute darüber informiert werden, dass er in 30 Minuten kommt, dann sind sie eher bereit, geduldig zu warten. Sie können warten, weil sie wissen, wie lange das Warten dauern wird. Wenn sie jedoch nicht wissen, wie lange das Warten dauert, werden sie nervös und ungeduldig. Ich denke, deshalb spekulieren Christen seit Jahrhunderten darüber und fragen sich, wann genau Jesus zurückkommen wird. Bücher über die Endzeit verkaufen sich immer sehr gut, weil wir die Antwort auf die Frage wann wissen wollen. Wenn wir nur genau wüssten, wann Jesus zurückkommt, könnten wir geduldiger sein. Wenn wir nur eine Art Countdown hätten, könnten wir uns beruhigen. Aber wir kennen das Datum oder die Stunde nicht. Jesus hat uns keine Einzelheiten genannt. Er sagte nur, siehe, ich komme bald. Und wir wollen sagen, wie bald? In einem Jahr, in 10 Jahren, in 1000 Jahren, in 1 Million Jahren. Und Jesus sagt, bald. Sind wir schon da? Nein, aber vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Weg in Jesus Christus bist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sind wir schon da? Nein, aber vertraue darauf, dass dein Zuhause im Himmel auf dich wartet. Er hat einen Platz nur für dich vorbereitet. Er ist reserviert, er ist sauber und das Frühstück muss großartig sein. Sind wir schon da? Nein, aber bis diese Zeit kommt, geh hin und tu die größeren Werke, die Gott im Voraus für dich vorbereitet hat. Es gibt Dinge in dieser Woche, zu denen Gott dich berufen hat. Es gibt Gespräche in dieser Woche, zu denen Gott dich vorbereitet hat. Sind wir schon da? Nein. Also bete weiter im Namen von Jesus Christus. Bitte, suche, klopfe an, danke, bekenne, bete an. Sind wir schon da? Nein. Aber du kommst dahin. Du bist unterwegs.
der blaue Punkt bewegt sich und er ist auf dem richtigen Weg.
Wir dienen einem Gott, der alles unter Kontrolle hat. Wir haben einen Erlöser, dem alle Autorität gegeben wurde. Sei kein Beifahrer, der immer versucht, alles zu kontrollieren. Schnall dich einfach an, schau aus dem Fenster und genieße die Fahrt. Denn wenn du dem Herrn von ganzem Herzen vertraust, kann er dich an Orte führen, die du dir niemals hättest vorstellen können.